So lasst uns beten. Guter Gott, wenn wir jetzt auf dich und dein Wort hören, dann segne alles Reden und segne alles Verstehen. Gib uns einen Gedanken, ein Wort, das uns tröstet, Mut macht oder ausrichtet. Danke, dass du da bist und dass du sprichst. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr noch diese Werbung kennt, und zwar George Clooney geht in so einen extra hyperschicken Espresso-Laden herein und kauft sich da so eine Supermaschine. Und dann geht er mit dieser Tüte raus und während er raustritt, sieht man nächste Einblendung, ein Klavier fällt sozusagen aus dem hohen Stockwerk rauf und genau auf ihn drauf. Und dann steht er als nächstes in vollkommenem Weiß vor Gott und hat da seine Tüte in der Hand und schaut Gott, der ein älterer Herr ist und freundlich ihn anschaut, schaut er an und sagt, was, das kann es doch noch nicht gewesen sein, das ist doch viel zu früh. Und Gott, der ältere Herr, spitzt an ihm vorbei, schaut auf die Tüte und sagt, vielleicht können wir einen Deal machen. Und die nächste Szene, die man sieht, ist, wie George Clooney ohne Tüte nochmal neu in diesen Espresso-Laden reingeht und sich natürlich diese Kaffeemaschine, mit der man Gott das Leben abkaufen kann, sozusagen nochmal holt. Was für eine Maschine, was für eine Vorstellung, dass man denkt, dass man mit Gott um das Leben, um das vielleicht verlängerte oder ewige Leben feilschen kann und dass eine Kaffeemaschine etwas dafür hilft, um das Leben zu verlängern. Das Leben, das ist sozusagen das, was in vielen Weihnachtsliedern auftaucht, was Gott uns schenkt und bringt in seinem Sohn, hinbietet und sagt, hier hast du Leben. Und unser Predigtext für den heutigen Gottesdienst, der fasst das kurz und knapp und sehr prägnant zusammen. Er steht im ersten Johannesbrief im 5. Kapitel in den Versen 11 bis 13. Ich lese es euch vor. Das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer diesen Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. So viel der Predigtext. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr das wisst, sagt Johannes, dass ihr das glaubt. Ewiges Leben ist aber nicht nur wie bei George Clooney und dieser Werbung etwas verlängertes Leben, sondern es ist ein Leben in einer neuen Qualität, in einer Fülle. Unsere Lesung hat es ja zum Ausdruck gebracht. Es ist dieses Friedensreich, das anbricht, wo sozusagen Gott herrscht und Gerechtigkeit und Frieden sind. Neues Leben in Qualität. Und es ist verbunden, so sagt es Johannes, das ewige Leben ist verbunden mit einer Person, mit Jesus, mit Gott. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Kurz und knapp fasst er es zusammen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Nun, in der Vorbereitung ist mir eine Geschichte über den Weg gelaufen, die ich mit euch teilen möchte. Es war also so, ich weiß nicht, kurz nach dem Krieg, ein Kunsthändler in Amerika und das war ein ganz bedeutender Sammler von Kunstbildern. Und der hatte also von Van Gogh, Rembrandt, Manet so eine riesige Sammlung. Und dessen Sohn war im Vietnamkrieg und ist dort gefallen. Und als er das sozusagen mitbekommen hat, war er natürlich am Boden zerstört. Und ein paar Wochen später kam ein Soldatenkamerad seines Sohnes zu ihm. Er hat gesagt, ihr Sohn hat mir viel bedeutet. Ich war mit ihm im Vietnam und er hat mir erzählt, ja, meine Leidenschaft für Bilder. Ich bin nur ein Hobbyzeichner, aber schauen Sie, als wir dort waren und so viel Zeit haben, habe ich ein Bild von Ihrem Sohn gemacht und ich dachte, ich würde es ihm gern schenken, einfach. Ein Bild von Ihrem Sohn. Und der Vater guckt dieses Bild an und natürlich, es rührt ihn. Dieses Bild von seinem Sohn in einer Zeit, in der er nicht bei ihm sein konnte. Und so hängt er das auf, mitten unter die wunderbaren Bilder in seiner Galerie, die er da hat. Nun, dieser Vater, dieser Kunsthändler ist verstorben und da er sonst keine Kinder hatte und keine Erben, wurde sein Vermögen sozusagen versteigert. Es kam zu einer großen Kunstauktion. Und von überall her kamen sozusagen Sammler und Jäger, die sozusagen diese wunderbaren Bilder, die Chance witterten, an die man sonst ja gar nicht so leicht rankommt, hier endlich mal ranzukommen. Und so kamen sie von überall her und zu dieser Auktion. Der Auktionator, der diese Auktion eröffnet, fängt aber an mit diesem ersten Bild von dem Sohnemann, von diesem unbekannten Soldatenkollegen. Sagt $100 für dieses Bild. Nun, keiner wollte dieses Bild. Sie waren ja alle wegen den Meistern und der Künstler und dem großen Ganzen da. Und der Auktionator hört aber nicht auf und sagt $100 für dieses Bild vom Sohn des Sammlers zu seinen Ehren hier nach seinem Willen zu versteigert. Da geht die Tür auf und da kommt zufällig einer der Bediensteten aus diesem Haus. Und er sieht dieses Bild und sagt, ach, $100, das kann ich mir leisten. Und deswegen meldet er sich und die gesamte Versammlung ist erleichtert. Endlich hat jemand für dieses Bild geboten. Und es kann ihnen eigentlich nicht schnell genug gehen. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten, das Bild geht an den Mann da hinten in diesem Anzug, der da arbeitet. Und dann, als alle gespannt warten, wie geht diese Auktion weiter mit den großen Werken, schließt der Auktionator sein Buch und sagt, ich lese nun den letzten Willen von diesem Sammler und sagt, wer dieses Bild von meinem Sohn ersteigert, der soll meine gesamte Sammlung geschenkt haben. So wurden für $100 Werte von Millionen an einen vergeben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Dieses Kind, was an Weihnachten kommt, so unscheinbar, birgt doch die größten Schätze, das ewige Leben. Wer diesen Sohn hat, der hat das ewige Leben. In ihm den ganzen himmlischen Reichtum. Und ihn vor allem anderen zu wählen und zu gewinnen. Darauf weist uns Johannes hier hin. Dass in ihm alles ist, ihn sollst du wählen. Nun, vielleicht sitzt der eine oder die andere hier und sagt, das ist aber ungehört, vielleicht dieser Halbsatz, wer den Sohn hat, der hat das Leben nicht so schön. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Ist das nicht reichlich arrogant oder anmaßend? Es mag so auf den ersten Blick scheinen. Es geht hier auch nicht darum, dass ich christlicher Glaube über andere erheben möchte oder Jesus oder Johannes hier. Sondern wenn das wirklich wahr ist, dass Gott, der Schöpfer dieser Welt, in diesem Kind gekommen ist, sein Leben gibt in diese Welt, sich klein macht. Und obwohl wir ihn ablehnen und ans Kreuz nageln, sagt, hier bin ich für dich. Der trotz unserer Achtlosigkeit sagt, und für deine Dunkelheiten und für deine Schuld bin ich gekommen. Wenn das wirklich stimmt, er uns immer wieder vergibt und nachgibt, dann ist das nicht nur ungerecht, dann ist es fast unfassbar, weil das ist Gnade, dass Gott dir und mir hinterhergeht und sagt, hier hast du es umsonst, für dich. Johannes sagt es kurz und knapp, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn hat, mit ihm verbunden ist, da geht es ja nicht darum, dass man ihn besitzt, wer mit ihm verbunden ist. Und er sagt, was bedeutet das? Das habe ich euch geschrieben, damit ihr das ewige Leben habt, euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. An seinen Namen, ihm vertrauen. Wir haben es in der Lesung gehört von diesen wunderbaren Namen, der wunderbare Ratgeber, der Ewigvater, der starke Gottheld, der Friedefürst, ja Jesus Christus, derjenige, der kommt, um zu retten, dessen Name Programm ist, der Heiland. Wer das glaubt, wer dem Namen vertraut, der hat in ihm diesen Fürsprecher, den Retter aus Dunkelheit, Sünde und Tod und ewiges Leben bei ihm. Das ewige Leben in ihm und mit ihm, weil es mit ihm verbunden ist. Das Leben in einer neuen Qualität. Alles wirkliche Leben, sagt Martin Buber, ist Beziehung. Aber Vorsicht, in christlichen Kreisen ist manchmal so ein bisschen Bei uns natürlich nicht, aber in manchen anderen christlichen Kreisen ist manchmal so die Vorstellung von dem Himmel und dem Dings so, dass man das Gefühl hat, das ist wie so ein Quiz. Du musst die richtigen Sachen glauben, dann gehörst du dazu, dann kommst du auch da oben rein. Wenn du die richtigen Sachen weißt, im Konfi die richtigen Sachen gelernt hast, am Himmel dann sozusagen die richtige Antwort geben kannst, dann ist es ein bisschen so wie bei Monty Pythons Ritter der Kokosnuss. Kennt jemand den Film? Ja, Monty Python, der Film, also Ritter Arthur und seine Getreuen sind auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Und sie kommen dann irgendwann mal an so eine Schlucht, die ist ganz furchtbar aktiv. Und diese Schlucht wird von einer Brücke überquert und davor steht sozusagen ein Wächter. Und dem muss man drei Fragen beantworten. Wenn man diese drei Fragen richtig beantwortet, dann darf man über die Brücke und kommen sie weiter auf die Suche nach ihrem Gral. Wenn man aber eine dieser Fragen falsch beantwortet, dann wird man von unsichtbarer Kraft gepackt und dann in diesen Graben runtergeschmissen. So ungefähr stellen sich manche Christen das oder so mit dem Himmel vor, ja, die richtigen drei Fragen. Also diese Ritter kommen da jetzt jedenfalls und haben richtig viel Angst. Und keiner will eigentlich vor, weil es steht ja ziemlich viel auf dem Spiel. Schließlich traut sich Lancelot, einer der stärksten und mutigsten Ritter von Arthur, nach vorne und er kriegt die drei Fragen gestellt. Erste Frage, wie ist dein Name? Sir Lancelot. Zweite Frage, was ist dein Auftrag? Wir sind auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Dritte Frage, was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Ja, Ritter Lancelot, mutig wie er ist, hat es geschafft, überquert die Brücke. Danach kommt Sir Bobby, der am Anfang ziemlich unsicher war, denkt sich aber jetzt, ha, das ist ja easy, ja? Geht nach vorne und sagt, also los, leg los. Was ist dein Name? Und er sagt, Sir Bobby, was ist dein Auftrag? Wir sind auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Dann kommt, was ist die Hauptstadt von Assyrien? Und er so, oh, weiß nicht, oh, und zu spät und in den Graben. Und danach kommt der Nächste, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, kommt so, was ist dein Name? Er nennt seinen Namen, was ist dein Auftrag? Auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Und dann wird er gefragt, dieser Ritter, und was ist deine Lieblingsfarbe? Und er sagt so vom ersten noch voll, gelb, oh, zu spät und schon drunten. Keine Gnade hier. Dann kommt König Arthur, sagt, was ist dein Name? Ich bin König Arthur, König der Briten. Was ist dein Auftrag? Ich bin auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Und dann kommt die Frage. Und was ist die Höchstgeschwindigkeit einer unbeladenen Schwalbe? Und König Arthur sagt, meint sie die afrikanische oder die europäische Schwalbe? Der Wächter etwas irritiert, keine Ahnung. Und schwuppdiwupps, weil er die Frage nicht beantworten konnte, landet der Ritter da unten. Sehr witzige Szene, finde ich. So stellen sich, also ich zumindest finde sie sehr witzig, manche das vor, wie das dann eines Tages irgendwie so vor dem Himmelstor abgehen wird. Aber so ist es nicht. Denn das ewige Leben ist mehr als etwas, was sozusagen auf der anderen Seite des Todes auf uns wartet, sondern das ewige Leben, und das ist manchmal ein tragischer Fehlschluss, wenn das nicht klar wird, das ewige Leben beginnt hier und jetzt. Es ist eine neue Art, eine Qualität des Lebens. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben jetzt und hier. Deutlich wird es uns, wenn wir uns überlegen, und da können Sie mal kurz für sich in sich reinhorchen oder euch Konfis, ihr habt es schon gelesen, ein kleiner Tipp. Was ist denn eigentlich die Botschaft, die Kernbotschaft von Jesus, das Evangelium gewesen? Wie würdest du das in einem Satz zusammenfassen? Was ist denn die Botschaft? Nun, Markus, den ihr gelesen habt, der fasst es ja so zusammen im ersten Kapitel. Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium, also die gute Nachricht Gottes, und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Deshalb ändert euer Leben und glaubt an diese gute Nachricht. Tut Buße, ändert euer Leben, denn es ist eine neue Realität da. Das Reich Gottes ist gekommen. Der Himmel ist auf die Erde gekommen. Mit mir bricht das Reich Gottes an. Wo ich bin, da bricht das Reich Gottes an. Wenn ihr mit mir unterwegs seid, liebe Jünger und Jüngerinnen, dann ist da Reich Gottes, dann ist da das Leben, was ewige Qualität hat, was Bestand hat. Im Johannesevangelium, da fasst Jesus einmal das ewige Leben an zusammen, im 17. Kapitel in einem Gebet. Da sagt er, was ist das ewige Leben? Das ist das ewige Leben, dass die Menschen dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, mich, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben. Dort, wo Jesus erkannt wird, von Herzen erkannt wird, im Leben regiert, da wird das Leben neu und bekommt eine ewige Qualität. Paulus sagt später einmal, das Leben oder das Reich Gottes ist nicht Trinken und Essen, sondern es ist Friede, Freude und Gerechtigkeit. Das Friedensreich, was wir in der Lesung angebrochen haben, gehört haben, was anbricht. Dort, wo sein Wille geschieht, dort bricht das Leben an. Jesus kam nicht nur, um dir ein Ticket für das ewige Leben irgendwann zu geben, sondern er kam auf diese Erde, um das Reich Gottes, den Himmel nach unten zu holen. Und wir können dort, wo wir ihn erkennen und ihm Raum geben, Teil dieses Reiches werden. Dort, wo wir auf ihn hören, wo wir einander vergeben, wo wir einander liebevoll begegnen, da kommt dieses Reich und bricht an. Dort, wo wir einander dienen, wo Menschen den Kirchcafé vorbereiten, einfach so, für euch, hinterher nach dem Gottesdienst, das ist Reich Gottes. Dort, wo jemand sagt, ich nehme dich, wie du bist, auch wenn du mir wehgetan hast, ich vergebe dir, da ist Reich Gottes. Dort, wo Eltern sich an ihrem Kind freuen und sagen, Gott, mit was hast du mich beschenkt? Wow, ist Reich Gottes. Dort, wo wir einander annehmen, miteinander leben, Reich Gottes. Dort, wo wir uns getragen wissen von ihm, Reich Gottes. Dort, wo wir ihn Herr sein lassen, da ist Reich Gottes. Jedes Mal, wenn wir das Vaterunser beten, da beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten, dass die Qualität, die es einmal im Himmel in Vollkommenheit geben wird, dass die Qualität bei uns wird, dass sie runterkommt. Das Reich Gottes, der Himmel ist nicht da oben oder das ewige Leben auch da oben, aber er ist dort, wo wir ihm Raum geben, wo wir glauben an seinen Namen, wo wir ihm uns beugen, ihn anbeten. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Dieses Reich Gottes, dieses ewige Leben, diese Qualität, die gibt es losgelöst von allen Umständen in unserem Leben. Auch wenn es uns nicht so gut geht, kann das da sein. Und ich habe ein Zitat gelesen, was mich einfach bewegt hat, und zwar von dem Alfred Delp. Es ist ein Jesuitenpater, der in der Zelle in Berlin-Tegel von den Nazis hinterher umgebracht worden ist. Und der beschreibt diese Qualität, finde ich, wunderbar. Und ich finde es unfassbar, dass jemand in dieser Zelle solche Worte sagen kann. Er schreibt, das eine ist mir so klar und spürbar wie selten. Die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren der Dinge quillt er gleichsam uns entgegen. Wir aber sind oft blind. Wir bleiben in den schönen und bösen Stunden hängen und erleben sie nicht durch bis an den Brunnenpunkt, an dem sie aus Gott strömen. Das gilt für alles Schöne und auch für all das Elend. In allem will Gott Begegnung feiern und fragt und will die anbetende und hingebende Antwort. Gott ist da, sein Reich ist nah, ewiges Leben für dich. Wer den Sohn hat, ihn einlädt, der hat das Leben. Der Psalmist, den Psalm, den wir am Anfang gebetet haben, da heißt es, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erden. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachteten, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist die Qualität von ewigem Leben, die Gott dir schenken möchte. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Amen.